Következik a Wuppertali Egyetemről, ott magántanár, illetve a Northwest University-ben Dél-Afrikában kutatásvezető. Súlypontjai a krónikák, Jeremiás síralmai és a metafora kutatás. Antje Laban kommt jetzt, Privatdozentin von der Universität Wuppertalen, Forschung beteiligt in Northwest University in Südafrika mit Schwerpunkten der Forschung bei Chronik, Klagelieder von Jeremia und Metapherforschung.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Nach vielen, vielen Jahren, die wir mal diese Bibelkonferenz zum ersten Mal besucht haben, war schon lange der Wunsch von Jörgi, uns, mein Mann und mich, mein Mann ist ja morgen dran, wieder mal hier zu haben. Und in diesem Jahr hat es jetzt endlich geklappt. Ich werde nur einen Teil von meinem Vortrag lesen können. Die Langfassung ist dann, wenn es gedruckt wird, nachzulesen. Opfer zur Freude der Menschen und zum Lob Gottes. Volksfeste als Geschichtsdeutung in der Chronik. Die Chronik erzählt die Geschichte Judas neu. Sie greift dabei als Quelle in erster Linie auf das deuteronomistische Geschichtswerk zurück und erzählt diese Ereignisse erneut im Licht ihrer eigenen Zeit. Dabei ist sie nicht einfach eine Nacherzählung, sondern eine Neuschreibung unter bestimmten konzeptionellen Bausteinen. Dazu wählt die Chronik aus dem ihr überkommenen Material bewusst Teile aus, stellt diese neu zusammen und ergänzt sie mit weiterem Material aus eigenen Quellen oder aus eigener schriftstellerischer Tätigkeit. Mit diesen Abschnitten, die sie selber formuliert, setzt sie besonders starke Akzente und hebt das hervor, was ihr an der Neuschreibung der Geschichte wichtig ist. Dazu zählen auch die Opferfeste, die sie darstellt. Diese nehmen einen wesentlichen Anteil an der neuen Geschichtsdeutung wahr. Gemessen am Umfang in den Wortzahlen haben die Festberichte in der Chronik einen wesentlich höheren Anteil an der Geschichtsdarstellung, als ihnen zuvor im deuteronomistischen Geschichtswerk zukam. Zudem finden sich in den Berichten der Opferfeste die längsten Eigenformulierungen der Chronik. Allein schon diese eher statistischen Beobachtungen weisen auf den Stellenwert hin, den die Festveranstaltungen in der Chronik wahrnehmen. Den Festen, die als Volksfeste im großen Rahmen geschildert sind, soll hier näher nachgegangen werden, insofern diese als ein wesentlicher Baustein zur Deutung der Geschichte in der Zeit des Zweiten Tempels in der Konzeption der Chronik betrachtet werden. Ich komme zu meinem ersten Punkt, epochale Volksfeste der Monarchie. Die Konzeption der Chronik schreibt die Geschichte Judas insofern neu, als die Feierlichkeiten von Volksfesten an entscheidenden Wendepunkten in der Monarchie schildert. Maßgebliche Wendepunkte in der Geschichte verknüpft die Chronik mit der Bewertung der ermöglichten Kultausübung am Jerusalemer Tempel. Dafür definiert sie Erfolg in der Geschichte als Einrichtung oder Wiedereinrichtung des Jerusalemer Tempelkultes zum Ziel seiner ordnungsgemäßen Durchführung. Demgegenüber wird die Vernachlässigung des Tempels und des Tempelkultes als Abfall von Jahwe bewertet und entsprechend negativ gedeutet. Die Ermöglichung des Tempelkultes geht einher mit einer generellen positiven Beurteilung der jeweiligen Monarchen. Als Handlungsträger steht der König dabei nicht allein, vielmehr bestimmt die Chronik den König zumeist als in der Schicksalsgemeinschaft mit dem jüdischen Volk, was sie als ganz Israel bezeichnet, beziehungsweise mit dessen Verantwortungsträgern vereinigt. Wenn der Monarch als Jahwe-treu bewertet wird, liegt Segen auf dem Volk und dem Land, sodass die Chronik diese Epoche als von prosperierenden Lebensverhältnissen geprägt schildert. Prosperierende Lebensverhältnisse konzeptionalisiert die Chronik vor allem bei vier Regenten: David, Salomo, Hiskia und Josia. Deren Regierungszeit bewertet die Chronik als heilvolle Epoche, in denen eine ordnungsgemäße kultische Verehrung Jahwes schließlich realisiert wurde. Diese Könige erfahren gegebenenfalls auch Neubewertungen in ihren Regierungsmaßnahmen, was die Chronik etwa durch Auslassungen kritischer Berichte, zum Beispiel die Batsheba-Epoche bei David, oder durch Ergänzungen von konzeptionell relevanten Maßnahmen erreicht, nämlich eine Neuschreibung eines Passafestes unter Hiskia. Eine wesentliche Rolle spielen also die Kultfeiern, die in der Chronik durch Aufnahme idiomatischer Bausteine entweder ausgebaut oder im Sinne der Geschichtskonzeption neu in die Darstellung hinzugenommen werden. Ich bringe jetzt eine kurze Übersicht über die Feste zur Zeit Davids, ist es die Installation des Tempelkultes, die er geplant hat. Er hat den Bauplan des Tempels entworfen, hat die Einrichtung des Tempelkultes und die Bereitstellung sowie die Einteilung des Tempelpersonals veranlasst, so in 1. Chronik 23 bis 27. In der Regierungszeit Davids berichtet die Chronik von Feierlichkeiten anlässlich der Überführung der Lade in ihr Zelt nach Jerusalem, wo sie ihren Ruheplatz erhält. 1. Chronik 15 bis 16. Ferner unter David wird der Tempelbau geplant. 1. Chronik 21 und 22. Ein Volksfest gibt es dazu noch nicht. Allerdings nehmen die Opfer, die dabei stattfinden, in der Geschichtsbewertung der Chronik einen analogen Stellenwert ein. Die Planung des Tempelbaus in 1. Chronik 22, 28 und 29, wo David wesentliche Teile des Baumaterials bereitstellt und auch Arbeiter dazu, gehört ebenfalls mit hierher. Unter Salomo schließlich wird die Durchführung des Tempelbaus berichtet und das große abschließende Tempelweihfest 2. Chronik 5 bis 7. Dieses Tempelweihfest wird als ein siebentägiges Volksfest dargestellt. Unter Hiskia wird die Chronik berichten, dass der Jerusalemer Tempel instand gesetzt wird, 2. Chronik 29. Dazu schildert sie breit die Opferfeierlichkeiten zu diesem Fest, die auch wieder als ein Volksfest stattfinden. In der Folge lässt Hiskia ein Passafest durchführen, 2. Chronik 30. Auch hier sind verschiedene Opferarten genannt worden. Im Anschluss an das Passafest findet das Fest der ungesäuerten Brote statt, was so erfreulich gefeiert wird, dass es gleich zwei Wochen lang stattfindet, statt üblicherweise nur eine Woche. Dabei kommt den Leviten als Teil des Tempelpersonals eine besondere Bedeutung zu. Dieses Fest ist insofern wichtig, weil es dazu kein Pendant im deuteronomistischen Geschichtswerk gibt und es gänzlich dem Gestaltungsinteresse der Chronik entspricht. Auch unter Josia schließlich wird ein Passafest berichtet, 2. Chronik 35, das in Analogie zu dem Passafest unter Hiskia gestaltet ist. Unter ständiger musikalischer Begleitung werden so lange Opfer dargebracht, bis alle Anwesenden ausreichend Speise zur Verfügung hatten. Ich komme zum zweiten Punkt, idiomatische Bausteine. Die Festlichkeiten in der Chronik sind entsprechend einem bestimmten Schema aufgebaut, das aus verschiedenen Bausteinen zusammengesetzt wird. Diese Bausteine bilden charakteristische Elemente, mit denen die Chronik das von ihr Berichtete darstellt. Dabei sind wiederkehrende Wendungen, oftmals terminologisch gleichlautend zu finden, mitunter aber auch nur in inhaltlichen Entsprechungen. Auch hier eine Auswahl. Ganz wichtig ist, dass die Idiomatik, dass die Beteiligung des Volkes als ganz Israel kennzeichnet. Gleichbedeutend kann auch von dem ganzen Volk oder allen Männern Israels geredet werden oder die ganze Gemeinde kann angegeben sein. Die Angabe ganz Israel kennzeichnet konzeptionell das wahre Israel in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dahinter steht ein Anspruch der Konzeption der Chronik insofern, als sie die gesamte Bevölkerung das Fest ideell unterstützen lässt. Charakteristisch für diese theologische Ideologie der Konzeption ist schließlich die akklamierende Wendung in 1. Chronik 16, 36, alles Volk sage Amen, was das Fest beschließt. Dabei implementiert die Chronik die Vorstellung, dass sich diese Gruppe an dem zentralen Ort der Feierlichkeiten, das heißt im Tempel von Jerusalem, zusammenfindet. Sie werden dorthin von dem jeweiligen Regenten versammelt bzw. kommen zusammen. Zentraler Punkt der Feierlichkeiten sind die Darbringungen von Opfern. Alle Feste werden vom Brandopfer begleitet, der häufigsten erwähnten Opferart in der Chronik, die aber auch am wenigsten spezifisch ausfällt. Aber die Chronik geschildert ist als ein öffentliches Opfer, das von Zusatzopfern begleitet wird. Wenn das Feuer auf dem Brandopferaltar das Tier komplett verzehrt, so dient dies dem Ausdruck, dass Gottesnähe erlebt werden kann. So mit einem Zitat von Ina Billiplein. Schlachtopfer finden statt, bei denen einzelne Teile des Tieres verbrannt werden, die Nahrung, die Speise dann zur Verfügung stellen. Das wird weitgehend dann von den beteiligten Laien verzehrt. Schelamim-Opfer finden statt, die ebenso Begleitopfer zum Brandopfer sind, als öffentliche Opferfeiern dargestellt werden und den Abschluss der Feierlichkeiten darstellen. Man kann in ihnen auch ein Schlachtopfer mit besonderer Dankfunktion sehen, das dem Tempelpersonal und der feiernden Volksmenge als Speise dient. Ebenso werden Speisopfer berichtet, die aus Weizenmehl bereitete Zusatzopfer sind und für vegetabile Speisen während des Festes sorgen. Begleitet werden ferner die Opferfeiern durch Trankopfer. Die Libationen stellen den Wein für die Festveranstaltung zur Verfügung. Lob- und Dankopfer kennt die Chronik ebenso, wobei hierbei vor allem die historische Funktion betont wird, den Dank an Gott zurückzugeben. Schließlich gibt es eine Stelle, 2. Chronik 29, wo ein Sündopfer stattfindet, das den Blutritus auf das Brandopfer in der Chronik überträgt. Auch das Passafest ist als Sündopfer dargestellt. Das mag an dieser Stelle soweit reichen. Die für die Opfer benötigten Opfergaben werden vom Volk zur Verfügung gestellt, von wohlhabenden Teilen des Volkes, aber auch vom König subventioniert. Durch die Volksfeste, die die Chronik gestaltet, werden verschiedene Speisen zur Verfügung gestellt, sodass alle Festteilnehmer ausreichend zu essen und zu trinken haben. Charakteristisch dafür ist ein Vers in 1. Chronik 16, Vers 3, wo David nach der Darbringung von Brandopfern und Schelamim-Opfer an das Volk Brotfladen, einen Dattelkuchen und einen Traubenkuchen austeilt. Die Opferfeierlichkeiten, in denen Opfergaben für Gott dargebracht werden, geben damit dem Dank an Gott Ausdruck. Trotz Einschnitten und Fehlverhaltens hält die Chronik daran fest, dass Jahwe sich nicht von seinem Volk abgewendet hat. In den Volksfesten ist er präsent, was beim Feiern erlebt und gleichzeitig als Dank an ihn zurückgegeben wird. Deswegen interpretiert die Chronik die Volksfeste auch als Lob Gottes. Die Beteiligten feiern nicht einfach für sich, was sie von modernen Partys mit Spaßfaktor zutiefst unterscheidet, sondern nehmen Bezug auf eine Weltdeutung, die Gott und Geschichte konzeptionell zusammendenkt. Dem korrespondiert auf der menschlichen Seite, dass die Festteilnehmer Freude spüren. Freude ist dabei nicht nur einfach eine Emotion, sondern verweist auf einen ganzheitlichen, heilvollen Zustand, der sich während der Festfeiern ausbreitet. Im Einklang miteinander sind Gott und Volk, Gott und Herrscher bzw. an der Herrschaft Beteiligte, Stadt und Land, Tempel und Zelebranten. Die Konzeption der Chronik deutet diese Momente als göttliche Einbrüche in den Lauf der Geschichte. Dazu tragen auch Musik und Gesang bei, mit denen die Volksfeste begleitet werden. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Mit den idiomatischen Bauelementen gestaltet die Chronik nicht allein die Volksfeste aus, sondern diese Bauelemente begegnen auch als Erzählmuster an anderen Passagen der Geschichtsdarstellung, auf die ich aber heute nicht eingehen kann. Aus der Frequenz der Verwendung der Bausteine erschließt sich ihre Bedeutung für die Geschichtsdeutung der Chronik. Die Feste nehmen damit keinen singulären Platz in der Darstellung ein, sondern sind konzeptioneller Bestandteil der Geschichtsdeutung. Ich komme zum dritten Punkt, Musik als Vergegenwärtigung der Präsenz Gottes. Einen besonderen Stellenwert nehmen in der Chronik Musik und Gesang ein. Wie schon erwähnt, gehören sie konzeptionell zu den Volksfesten dazu. Allerdings haben sie weit mehr als nur Unterhaltungscharakter und sind auch nicht einfach ein Stimmungsmacher mit Anregungen zu Bewegungen und Trinkgelagen. Für die Chronik verbinden sich in der Musik Himmel und Erde, Gott und feiernde Menschen. Die Chronik schreibt der Musik den Charakter von heilvoller Gottesnähe zu. Musik ist Ausdruck der Präsenz Gottes bei den Festen. Und so kennt die Chronik auch eine Vielzahl an Instrumenten, die ich jetzt nur einfach nenne. Harfen, Zittern und Zimbeln kommen meistens zu dritt vor, manchmal auch alleine. Trompeten, Leiern, verschiedene Arten von Saiteninstrumenten und auch Gesang, der interessanterweise von Männern und Frauen in der Chronik dargebracht wird. Zusätzlich zu Instrumenten kennt die Chronik auch verschiedene Aufführungstechniken oder Tonarten oder Melodien, da ist man sich nicht so ganz sicher, was nach Alamot und nach Schelamit in 1. Chronik 15 bedeuten soll. Auch die Wendung Lönnazeach, die man vielleicht so aus dem Psalm kennt, weist wohl auf musikalische Hinweise hin. Ich denke, das ist vor allem musikalische Leitende bezeichnet. Als Worte der Gesänge zitiert die Chronik oft aus dem Psalm, wobei der Refrain aus Psalm 136, denn seine Gnade, Gottes Gnade, währet ewiglich, zum ständigen Repertoire in der Chronik zählt und mehrmals wiederkommt. Bedient werden die Instrumente vom Tempelpersonal. Während die Trompeten den Priestern vorbehalten sind, spielen die Leviten als Sänger und Musiker alle übrigen Instrumente. Ihre Beteiligung an den Festen ist für die Chronik konzeptionell wesentlich. Dafür werden sie als besonders qualifiziert herausgestellt, gelten als erwählt und geheiligt oder heilig für ihre Aufgaben. Musik und Festfreude vergegenwärtigen die Präsenz Jahwes bei seinem Volk. Während der Festfeiern ist dies ein Moment in der Geschichte, an dem punktuell besondere Verhältnisse herrschen. Durch die Vergegenwärtigung der Geschichte eignet diesen Momenten ein solcher Charakter zu, dass die bleibende Anwesenheit Jahwes über den Moment hinaus für die Zukunft erhofft wird. Die Geschichtsdeutung der Chronik schreibt den Volksfesten punktuell den Sinn zu, dass sie Gott und Volk bzw. König in einen heilvollen Zustand bringen. Beim Feiern wird der Shalom-Zustand vergegenwärtigt, in dem Gottes heilvoller Wille für die Lebensordnung der ihm dienenden Menschen realisiert wird. Die Chronik setzt dafür den Topos der Ruhe ein. Am stärksten steht die Deutung der Geschichte bei diesem Zustand vor allem unter Salomo realisiert, der in der Chronik als Mann der Ruhe gilt. Ruhe haben aber auch Volk und Land, wenn die Lade im Tempel eingekehrt ist und wenn Kultfeiern wieder ordnungsgemäß erfolgen. Die Chronik deutet die heilvollen Festfeiern in der Geschichte als Momente, in denen sich eine heilvolle Weltordnung für ganz Israel realisiert. Ganz Israel impliziert dabei einerseits die Mitglieder des Volkes, das heißt alle Statusgruppen in allen Regionen, kann aber andererseits auch weitere Menschen einschließen, sofern sie sich zum Jerusalemer Tempel hin orientieren und Jahwe als ihren Gott akklamieren. Die Konzeption der Chronik stellt mit diesen Aspekten ihr Geschichtswerk in eine Wahrnehmungsperspektive ihrer eigenen Zeit des Zweiten Tempels. So wie sie die Volksfeste mit den Darstellungsmustern der Deutung ihrer Zeit ausgestaltet, schreibt sie die Vergegenwärtigung Jahwes in die Interpretation der Geschichte ein und verschmilzt damit die Zeiten. Ich komme zu meinem vierten und letzten Punkt. Geschichtsdeutung als Vergegenwärtigung. Indem die Chronik die Geschichte neu schreibt, deutet sie die Ereignisse, die sie berichtet, neu. Dabei gestaltet sie das Berichtete aus der Perspektive ihrer kontextuellen Zeit des Zweiten Tempels aus, ausgehend von der Deutung und Konstruktion ihrer religiösen und sozialen Lebenswelt. Aus dieser Perspektive deutet sie die Vergangenheit, um darin das zu heben und zu bewahren, was nach ihrer Interpretation für die Adressatinnen ihrer eigenen Zeit relevant ist. Die Chronik entwirft damit eine Geschichtsdeutung, in deren Wahrnehmung und Vergegenwärtigung die Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen. In den Volksfesten, die die Chronik gegenüber ihrem rezipierten Traditionsmaterial entweder erheblich ausgestaltet oder neu in die Geschichtsdarstellung einschreibt, vergegenwärtigt sie Jahwes punktuelle Präsenz. Die Bausteine, mit denen die Geschichte präsentiert wird, deuten die Volksfeste als heilvolle Momente in der Geschichte, in denen Jahwes Gegenwart für die Festteilnehmenden mit allen Sinnen hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen, wahrnehmbar wird. Jahwes Präsenz gilt kollektiv allen anwesenden Festteilnehmenden und lässt weder soziale noch lokale Unterschiede aufkommen. Ferner erteilt die Chronik zeitlichen Differenzen eine Absage. Die Chronik verbindet damit das Ziel, dass die Vergegenwärtigung der heilvollen Momente in der Geschichte nicht allein eine rückwärtsgewandte Erinnerung auftut, sondern die heilvolle Jahwe-Nähes auch für weitere Zeiten in Gegenwart und Zukunft realisiert. Die Erinnerung leistet eine Vergegenwärtigung der Vergangenheit, die auf die adäquate Gestaltung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebenswelt zielt. Die Erinnerung der Festteilnehmenden wird dabei zum Pool der Zeitenverschmelzung, wie die Chronik es selbst anricht. Sie legt mit ihrer Deutung der Geschichte eine Konzeption vor, die in der Erinnerung rezipiert und bewahrt werden soll. Damit hat die Interpretation der Volksfeste der Geschichte eine Relevanz für die Zeit der Chronik, weil sie in den Feiern beispielhaft abbildet, wie eine heilvolle Weltordnung realisiert werden kann. Dafür setzt die Chronik idiomatische Bausteine ein, in deren Zentrum der ordnungsgemäß zelebrierte Tempelkult steht. Die ordnungsgemäße Durchführung beschränkt sich allerdings nicht allein auf die kultischen Opfervorgänge an sich, sondern schließt deren Ausgestaltung in den Kultfeiern mit Musik und Gesang, Dank und Lob Gottes, wie sie stellvertretend von den Leviten dargeboten werden, mit ein. Ferner kommt dem gemeinsamen Verzehr von Speisen und Getränken eine Bedeutung zu, weil sie Ausdruck der kollektiven, aktiven Teilnahme der Festgemeinschaft sind. Wenn das Tempelpersonal schließlich die Volksfeste mit dem Segen der Festteilnehmenden beendet, so 2. Chronik 30, 27, So bringen sie als Mittler Gottes Heilssegen zu den Menschen in die Welt. Dadurch wird die Weltordnung von Gottes heilvoller Gegenwart, jedenfalls punktuell, erfüllt. Dies gilt, wie ich schon ausgeführt habe, ganz Israel und verbindet in der Chronik ein Konzept der Identität des Volkes Gottes, das sie als Gesamtheit trotz temporaler und lokaler Diversität verbindet. Der Tempel als identitätsstiftender Mittelpunkt überspannt Zeiten und Orte. Er verbindet das gegenwärtige Israel mit dem Israel der Geschichte und gibt an, welche Marker in der Zukunft gelten sollen. Gleichzeitig ist der Tempel der theologische Mittelpunkt von Jahwes Präsenz und seiner bestimmten Weltordnung, wie sie allen Israeliten gilt, unabhängig davon, ob sie ihren Wohn- und Aufenthaltsort noch oder wieder in Juda oder irgendwo in der weltweiten Diaspora haben. Weltweite Signale setzt die Chronik, aber das kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Mit ihrer Chronik, mit ihrer Geschichtsdeutung konstruiert die Chronik ein Identitätsangebot an ganz Israel, das Zeiten und Orte, wie gesagt, übergreift. Ganz Israel ist in Vergegenwärtigung der Volksfeste gemeinsam im Lob Gottes vereint, zeitübergreifend und ortsunabhängig, sofern eine Zustimmung zum Deutungsangebot der Geschichte und Lebenswelt, wie die Chronik dies konzeptionalisiert geschildert ist, und das Volk mit einem Amen akklamiert. 1. Chronik 16, 36. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.